ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Dorothea Piontek ist Schulleiterin der Elli-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Welche Unterrichtsstunde haben wir denn gerade?
Oh, es ist die dritte Stunde. Wir hatten gerade die große Pause. Die Schüler sind wieder zurückgeströmt ins Schulhaus. Obwohl, wenn es bei uns auch so geregnet hat wie hier, dann mussten wir wahrscheinlich eine Regenpause ausrufen. Und dann waren alle Schüler im Schulhaus. Da ist es dann, wenn sie sich so im Schulhaus verteilen, schon ein bisschen eng. Da sind die auch not amused, aber es ist nicht so richtig schön, dann im Schulhaus drin Pause zu machen. Und jetzt geht's wieder weiter. Wahrscheinlich sind viele vor dem digitalen Board gestanden, haben geguckt, oh, fällt vielleicht heute die sechste Stunde aus, kann ich noch früher in die Ferien gehen?
Okay, da sind wir im Grunde schon mittendrin. Also die SWR1-Hörerinnen und Hörer hören, wir haben eine Schulleiterin zu Gast, Dorothea Piontek. Sie sind seit 26 Jahren an der Elli-Heuss-Knapp Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Wir wollen rund um die Herausforderungen sprechen. Was steht denn gewöhnlich an so einem Freitagvormittag bei Ihnen an, wenn es jetzt nicht in die Pfingstferien geht?
Also ein normaler Freitag, heute zum Beispiel habe ich Termine gecancelt, weil ich bin ja hier. Das kann ich machen, weil ich Schulleiterin bin. Diese Gestaltungsräume habe ich. Ich hätte heute zum Beispiel Elterngespräche gemacht. Aufnahmegespräche auch, zum Beispiel hatten wir eine Gymnasiastin, die angemeldet werden wollte bei uns, die Schule wechselt. Das Gespräch habe ich dann auf gestern kurzerhand gelegt, weil, wie gesagt, heute musste ich freischaufeln. Schulkunde wäre heute dran gewesen mit der Lehreranwärterin, die Referendarin, da machen Schulleitungen Schulkunde, verknüpfen das Schulrecht mit der Praxis an der Schule. Ich hätte wahrscheinlich ein paar Paragraph 90 Briefe geschrieben. Das ist im Schulgesetz der Paragraph, der die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen regelt.
Das heißt, es gab Stress.
immer wieder mal. Das darf man nicht so hochhängen. Das ist wie früher der blaue Brief. Ja. Die liegen auf meinem Schreibtisch und die würde ich dann jetzt in den Ferien schreiben.
Also ich höre daraus, es braucht diplomatisches Geschick, es braucht Improvisationstalent. Was noch?
Lust. Man braucht Lust. Lust und auch diese, also auf ins Gelingen verliebt sein, denke ich. Es passieren doch immer mal wieder Dinge, die sind herausfordernd. Es sind auch Beschwerden da manchmal oder Ärgernisse. Und da muss man einen kühlen Kopf behalten und auch an seiner Haltung ein bisschen arbeiten. Also immer freundlich bleiben und gut gelaunt, ja. Darauf kommt es auch an.
Was hilft Ihnen denn, den kühlen Kopf zu bewahren und immer die gute Laune zu haben, sich zu motivieren, wenn Sie seit 26 Jahren auch schon an dieser Schule sind?
Ja, ich glaube, es ist die Übung. Ich habe seit 26 Jahren eigentlich schon sehr viel geübt. Und was mir auch hilft, ist das, was Erfolg verspricht. Ja, man sieht dann auch, oh, so geht es, das hat die beste Wirkung. Ach, schau mal, die Eltern lächeln jetzt auch. Und ich habe sie in unser Boot gewonnen. Dann ist das, der Erfolg gibt einem Recht und macht motiviert für Neues.
Es gibt ja so viele Sprüche auch rund um Schulen. Ich dachte gerade an Übung macht den Meister, als Sie das Üben sagten. Ja. Dann heißt es immer, ja, wir lernen fürs Leben, lebenslanges Lernen. Mhm. Was haben Sie denn zuletzt gelernt?
Oh ja, tatsächlich lerne ich täglich, auch jetzt schon wieder hier. Das ist sehr spannend bei Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Also zuletzt habe ich mich mit den Brandschutzverordnungen sehr intensiv beschäftigt. Da habe ich auch nicht gedacht, dass das zu meinen Jobs gehören könnte. Aber es ist schon spannend. Die Brandschutzverordnungen sind sehr, sehr streng. Der Brandschutz hängt sehr hoch in Deutschland, ist auch gut. Es ist nur, wenn man so ein Haus hat, das 50 Jahre alt ist, ein Schulhaus, dann passt das manchmal nicht zusammen. Und dann ist es schon, da kommt man als Schulleiterin ganz arg in Bedrängnis und muss dann da gucken, wie man das regelt.
Also Baustellen in Sachen Schule gibt's ja genug. Wie haben Sie denn das Ergebnis der vergangenen PISA-Studie aufgenommen, als Deutschland das bisher schlechteste Ergebnis erzielt hat?
Also alle, die in der Schule tätig sind, waren, glaube ich, nicht überrascht. Es ist enttäuschend, ja, aber es ist gut, jetzt wirklich nochmal genauer hinzuschauen und zu schauen, wie können wir es denn verbessern.
Das ist die große Frage. Wie haben Sie denn vielleicht schon reagiert? Weil die Jugendlichen in Deutschland schneiden in Mathe, im Lesen und in Naturwissenschaften deutlich schlechter ab als noch 2018. Das war das Ergebnis. Und Ihre Reaktion?
Ja, ich glaube, der Abwärtstrend geht schon ein bisschen länger als 2018. Inzwischen sagt man ja, naja, Corona hat es nochmal verschlimmert. Ja, kann schon alles sein, aber also die Leistungen sind das eine und da werden jetzt Programme und Konzepte aufgelegt, Deutsch, Mathematik und auch MINT-Programme. Wir machen da auch gerne mit, aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen schauen, dass es auch um gesellschaftliche Veränderungen geht. Und wir brauchen, glaube ich, auch einen Fokus auf das Soziale und auf die Veränderungen in der Gesellschaft.
Mit den gesellschaftlichen Veränderungen sprechen Sie den raueren Umgang wahrscheinlich an. Und wenn Sie das Soziale erwähnen, an was denken Sie denn da? Wie könnten dann Reaktionen in der Schule darauf aussehen?
Ich glaube, man muss da auch unterscheiden, von Schule zu Schule kann das schon ein bisschen anders sein. Und da gibt es jetzt diesen sozialindexbasierten, diese Untersuchung, datengestützte Schulentwicklung auch. Da wird schon danach geschaut, in welchem Wohngebiet ist die Schule und wie ist das. Es gibt sozial belastete Klassen und es gibt vielleicht aber auch noch kleine schnuckelige Schulen, wo irgendwie die Welt noch in Ordnung ist. Also ich übertreibe jetzt etwas, ich zeichne jetzt ein Gegenteilsbild, so ist es nicht. Aber
lassen Sie uns über Ihre Schule sprechen. Wie ist es bei
Ihnen? Sehr gern. Wir sind eine Gemeinschaftsschule. Wir haben eine sehr heterogene Schülerschaft und wir wollen das auch so haben. Wir denken, wenn wir alle zusammenhalten, ist das auch wie die Gesellschaft im Kleinen. Wir wollen den Zusammenhalt fördern. Und ich glaube, man muss miteinander leben und miteinander agieren und lernen, um auch das Verständnis füreinander aufzubauen.
Das klingt jetzt alles gut in der Theorie. Dennoch nochmal die Frage, wie haben Sie denn reagiert auf die Ergebnisse der PISA-Studie? Was haben Sie verändert?
Konkret. Also wir versuchen weiterhin, das ist jetzt nicht seit PISA, ein lernförderliches Schulklima zu schaffen. Gemeinschaftsschule ist nicht nur ein Wort, sondern tatsächlich Programm. Wir versuchen so viel wie möglich mit unseren Kindern gemeinsam auf den Weg zu bringen. Aktuell ein Beispiel, nach den Ferien gibt es in Heilbronn den Aktionstag für mehr Menschlichkeit, für Toleranz und Vielfalt. Der ist von der Bürgerstiftung initiiert und.
Was machen die Schülerinnen und Schüler da?
Genau, was machen die dann? Die machen miteinander Projekte. Sie denken sich ein Lied aus, formulieren das, sie überlegen in der Vorbereitung, was ist denn Vielfalt? Wo sind wir denn vielfältig als Gesellschaft oder auch an der Schule? Ja, wir haben viele Nationalitäten, viele Sprachen, wir sehen unterschiedlich aus. Aber wir schätzen uns und wir mögen uns. Miteinander feiern ist eine gute Möglichkeit, miteinander Spaß haben und feiern gegen zusammenzufinden.
Schreiben die Schülerinnen und Schüler dann Texte, selbst einen eigenen Song oder wie sieht's ganz konkret aus?
Ja, zum Beispiel. Oder sie schreiben sich gegenseitig Komplimente auf. Da sind so Kärtchen, Komplimente to go, die sie auch an Fremde verteilen. Sie kochen miteinander, zum Beispiel die verschiedenen nationalen Gerichte.
Wir gucken ein wenig auf die Bildungspolitik. Ist es ein umfassendes Paket oder sind es eher Schönheitsreparaturen? Wie sehen die Pläne zur Bildungspolitik bei uns im Land aus? Dorothea Piontek, als Schulleiterin ist das sicher ein Thema für Sie. Zum Schuljahr 25/26 will die Regierungskoalition das neunjährige Gymnasium wieder einführen und dennoch sollen einzelne G8-Züge weiter ermöglicht werden. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Entscheidung?
Also das Gymnasium ist so nicht ganz mein Thema. Wir sind Gemeinschaftsschule und wir sind bis Klasse 10. Da kann man bei uns einen Realschul-Hauptschulabschluss machen oder dann auch weiterführend können die Kinder 3 Jahre draufsetzen an einem beruflichen Gymnasium zum Beispiel oder allgemeinen und machen dann Abitur. Das heißt, sie haben sowieso dann schon dieses G9, auch wenn sie bei uns starten.
Es wird ja viel
diskutiert. Das war eine gute Alternative zum G8. Das hat uns auch gut gefallen. Das hat uns einen gewissen Stellenwert gegeben. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich ein bisschen abnehmen wird.
Ja, die Elli war ja ursprünglich eine Grund- und Hauptwerkrealschule. Jetzt gibt's Pläne, die Werkrealschulen sollen komplett abgeschafft werden, mit Realschulen zu Verbundrealschulen zusammenzuschließen. Was sagen Sie dazu?
Ja, genau. Wir waren Werkrealschule, davor waren wir Hauptschule. Das war eine Schulart, die sich hauptsächlich um Kinder gekümmert hat, die auf dem grundlegenden Niveau gelernt haben oder lernen. Diese Kinder gibt es nach wie vor. Und die Werkrealschulen kümmern sich sehr gut um diese Kinder. Wenn man die Werkrealschulen abschafft und jetzt, also tatsächlich muss ich sagen, wenn Sie mich fragen und ich würde mir die Bildungspolitik backen, ja, und mir was wünschen, dann würde ich mir das zweigliedrige System wünschen. Dann würde ich die Grundschulzeit verlängern auf 6 Jahre. Oder dann auch im Anschluss würde ich die Zweigliedrigkeit draufbauen, eine Sekundarschule oder meinetwegen eine Gemeinschaftsschule und dann für die ICEs ein Gymnasium.
Wie beobachten Sie denn überhaupt das politische Gerangel um die Bildungsreform?
Ja, also, okay. Ich fand die Idee mit der Bildungsallianz sehr charmant. Wenn wir so zurückgucken, seit 2010 gab es 5 Kultusminister aus 3 Parteien und eigentlich braucht Schule und Bildung Kontinuität. Also, ich hätte es gut gefunden, eine Allianz zu haben, die Bestand hat über auch Parteiengrenzen hinweg.
Wobei die Kritiker ja sagen, Ministerpräsident Kretschmann hatte von Anfang an kein Interesse an einer Einigung zwischen Opposition und Regierung.
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber was soll ich dazu sagen?
Ich dachte, Sie haben vielleicht eine Meinung.
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, immer in Kooperation zu gehen und in Kommunikation, aber ja.
Also Schulpolitik ist ja Landessache. Hat Baden-Württemberg sich bildungspolitisch in den vergangenen Jahren zu sehr ausgeruht? Auch diesen Vorwurf gibt es.
Also es ist schon so, dass wir auch in andere Länder reinschauen. Und attraktiv ist natürlich das Hamburger Modell. Da sieht man auch, dass dieser Abwärtstrend der Schulleistungen nicht da ist. Im Gegenteil, Hamburg hat an Baden-Württemberg vorbeigezogen. Und wenn man es sich genauer anschaut, haben sie genau das. Eine längere Primarstufenzeit, ein zweigliedriges System im Anschluss und ganz entscheidend, die Klassengrößen wurden reduziert.
Also wobei, was immer zu lesen ist bei Hamburg, warum das so gut ist, dass es eine ganz besonders frühkindliche Förderung gibt.
Ah,
nämlich,
ja.
Es gibt Prüfungen schon, wie gut das Sprachvermögen von Kindern ist. Und wenn es nicht gut ist, dann wird es auch schon gefördert vor der Grundschule. Auch diese Idee hat man jetzt für Baden-Württemberg.
Ja.
Ist das sinnvoll?
Ja, das ist eine ganz, ganz große und wichtige Stellschraube für die Entwicklung von Kindern. Das Sprachvermögen ist die Grundlage der Schulbildung. Und ich beobachte tatsächlich bei uns immer mehr und auch verstärkt, dass Kinder in Klasse 1 eingeschult werden, die daheim tatsächlich kein Wort Deutsch sprechen und gesprochen haben. Und da reicht es nicht, institutionell im Kindergarten ein bisschen Deutsch zu sprechen. Da wäre es wichtig und gut, in den Familien auch Sprachförderung zu machen.
Vermutlich können Sie mit den Eltern aber dann auch nicht reden, wenn da nicht Deutsch gesprochen wird. Wie machen Sie es?
Ja, wir haben in Heilbronn ein tolles System. Wir haben die Sprachmittler. Die Stadt Heilbronn hat so ein Elternmultiplikatorenprogramm. Und immer wenn wir eine Sprache benötigen, dann rufen wir da an oder melden uns und buchen die. Und die sind da und die übersetzen und die kennen sich mit dem Schulsystem aus und die unterstützen uns.
Ja, aber das bedeutet ja, es wird Ihnen auch leicht gemacht in diesem Fall, was ja sehr angenehm ist. Aber wieder kritische Rückfrage, muss man nicht auch was tun und innerhalb in den Familien das Bewusstsein schaffen, dass Sprache wichtig ist?
Ja, es ist tatsächlich schwierig hineinzukommen. Wir haben das, in Schweden haben wir gesehen, wie die das machen. Wir hatten da mal so ein Job-Shadowing-Programm über das Erasmus-Programm und da war es so, neu zugewanderte Schweden hießen Neuschweden und schon ab dem ersten Lebensjahr wurde eben ermittelt, was könnte man in die Familien hineingeben an Unterstützung. Das braucht natürlich Ressourcen, das braucht Gelder und der Einstieg in dieses System war über muttersprachlichen Kontakt. Also für jedes muttersprachliche Kind gab es dann die Sprache, die dann auch mit reinging. Und die man muss, glaube ich, Erstsprache sagen, die Erstsprache war die Grundlage für den Aufbau der Zweitsprache.
Jetzt haben Sie auch hier einige Zettel vor sich. Sie haben sich ordentlich vorbereitet.
Naja, wissen Sie, ein bisschen ist es schon mit dem Live-Sprechen. Da ist ja dann die Zeit um und man kann nicht zurückspulen. Und dann, ach, ich hätte doch aber eigentlich gerne doch das und das gesagt, aber dann ist es rum.
Es gibt so vieles, was man zum Thema Schule sagen kann. Wir waren jetzt gerade bei diesem Thema, auch die Eltern zu erreichen, wenn es beispielsweise Sprachprobleme gibt. Wie gehen Sie dieses Thema an?
Also ich hatte es ja schon erwähnt und es stimmt, wir sind in Heilbronn in einer privilegierten Situation mit den Sprachmittlern der Stadt Heilbronn. Das ist unglaublich wichtig, da eine Übersetzungsmöglichkeit von professioneller Seite zu haben. Man kann sich nur, also gegenseitig Verständnis füreinander haben, wenn man sich auch versteht. Und da müssen, also die Eltern müssen ihre Anliegen äußern können. Da müssen wir Hürden, glaube ich, auch überwinden und sie mit ins Boot holen, was, wie ich schon gesagt habe.
Dennoch könnte ich mir vorstellen, da gibt es Kritik, dass man sich dann zu sehr ausruht und dass zu wenig in den Familien getan wird. Ist das so?
Also, wenn wir mit Eltern sprechen, dann erleben wir sie eigentlich sehr interessiert, aber sie etwas hilflos manchmal. Eltern, die aus anderen Kulturen, Ländern zu uns zuwandern, und das ist ja eigentlich das Feld, das wir befördern müssen und auch ernst nehmen müssen, die können wir schon erreichen, wenn wir mit ihnen sprechen. Die wissen oft nicht, wie können sie es denn tun. In anderen Kulturen ist es vielleicht auch so, die Schule macht Schule und die Eltern machen das zu Hause. Bei uns ist es eigentlich immer eine Bildungspartnerschaft. Und wir können für die Kinder die größte Wirkung nur erreichen, wenn wir zusammenarbeiten.
So eine Partnerschaft muss ja auch erstmal entstehen, wenn jetzt beispielsweise ein Aktionstag ist und die Eltern gefordert sind, in die Schule zu kommen, mitzumachen. Wie groß ist die Resonanz?
Also wenn sie etwas machen können, das sie können, ist die Resonanz groß.
Was meinen Sie?
Also, sie trauen sich vielleicht manchmal nicht, also so irgendwie einen Vortrag würden sie nicht halten und gleich ins Gespräch gehen würden sie eben auch nicht aufgrund der Sprachbarriere. Aber das, was sie können, essen, Kuchen backen, auch irgendwo sich irgendwo hinstellen und eine Station bei den Bundesjugendspielen bewachen, das würden sie schon tun. Aber man muss sehr aktiv auf sie zugehen, weil ich glaube, viele Eltern trauen sich nicht.
Was für Möglichkeiten gibt es, dieses sich nicht trauen zu verändern in ein vielleicht neugierig machen und interessiert werden und mal gucken, was in dieser Schule an Gemeinschaft gelebt wird?
Ja. Positive Erlebnisse schaffen, glaube ich. In Kontakt kommen, auf jede mögliche Art feiern miteinander ist eine gute Möglichkeit. Auch wir hatten einen Social Day, eine Teamaktion, da haben die Eltern zusammen mit großen Kindern für die Grundschulkinder Bänke gebaut an einem Samstag. Die wollten gar nicht mehr gehen. Also die Erfahrung von Gemeinschaft, die motiviert wieder für Neues.
Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen jetzt gerade bei dem Thema mit Eltern ins Gespräch kommen?
Also es ist natürlich, es ist nicht nur die sprachliche Hürde. Wir haben auch, da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Veränderungen. Wir haben zum Teil eine Überbehütung von Kindern. Und da ist es auch so, dass Eltern für ihre Kinder, natürlich wollen sie das Allerbeste, aber es gibt in der ersten Reihe nun mal begrenzt Plätze. Und dann ist es, man kann nicht immer vorne sitzen und nicht immer. Ja. Also das ist, eine Überbehütung ist manchmal das Problem, eine Vernachlässigung ist manchmal das Problem. Wir haben auch manchmal auch dieses Abschotten, Desinteresse vielleicht. Wobei ich nicht sagen will, dass die Eltern nicht interessiert sind an ihren Kindern. Ja.
Wir haben eben über das Verhältnis gesprochen, wie es möglich ist, die Eltern zu erreichen. Sie wollten da noch einen Punkt ergänzen, bevor wir dann auf das Thema Handy kommen.
Ja, genau. Vielen Dank für die Gelegenheit, weil tatsächlich hatte ich zuletzt auch, wenn es um das Interesse der Eltern geht, Eltern sind eben auch berufstätig. Wir sind eine Ganztagesschule und da sind oft beide Eltern berufstätig sind, darum bemüht, den Lebensstandard zu halten oder zu erhöhen. Und das ist schon ein gewisser wirtschaftlicher Druck bei unseren Eltern. Ich hatte zuletzt tatsächlich einen Termin gebeten und dann haben mir die Eltern angeboten, entweder Freitag oder Samstag 18 Uhr. Und das war keine böse Absicht, sondern ja, es ging nicht anders.
Also das gehört dann zu den Herausforderungen dazu. Jetzt melden sich viele SWR1-Hörerinnen und Hörer und von einigen ist einfach zu hören, dieses Thema Handy und Digitalisierung. Also bei ganz vielen ist es ja schon so, dass dann im Kinderwagen, sieht man das, um die Kinder ruhig zu stellen, wird dann ein Handy vor die Nase gesetzt. Jetzt gibt es Länder, die haben Handys in der Schule verboten oder die Nutzung eingeschränkt, wie beispielsweise Frankreich, Italien, die Niederlande und Großbritannien. Was halten Sie davon?
Ja, das begrüße ich. Also ist auch da wieder zwei Seiten einer Medaille. Wir alle nutzen das Handy, das ist die Realität und wir nutzen es gerne und das hat seine sehr brillanten Seiten. Ich denke nur, wir müssen unsere Kinder in diesen Umgang einführen. Ich habe zuletzt den schönen Satz gehört, bildschirmfrei vor drei.
Ich mag Reime sehr. Ja.
Früher hätte es das noch ganz anders geheißen, da hat man Kinder in dem Alter noch gar nicht. Aber das ist eben die Realität und da müssen wir darauf reagieren. Wir haben bei uns in der Grundschule ein Handyverbot noch gehabt bis zum letzten Jahr. Aber es waren auch von Eltern Bedarfe, Bedürfnisse. Die meisten Grundschulkinder haben auch einfach ein Handy, so dass wir jetzt die Regel etwas angepasst haben. So etwas ist ja auch, geht durch Gremien und wird mit Eltern und Schülern mit abgestimmt in der Schulkonferenz. Die Schulordnung ist verändert, so dass nun das Handy zwar dabei sein darf, mit Ausnahmegenehmigung, es muss aber aus sein. In der Sekundarstufe diskutieren wir auch immer wieder, öffnen wir unser Handyverbot, wir haben tatsächlich ein Handyverbot, das ist aber auch so gestaltet, es muss aus sein und sollten wir sehen, dass es an ist oder sollten wir es überhaupt sehen, dann ziehen wir es ein und die Kinder kriegen es am Ende des Schultages erst wieder zurück.
Ja, also das ist die Lösung, die Sie gefunden haben. Ich las jetzt darüber, dass in Hohentengen eine Grundschulrektorin, Andrea Wetzel, viele Eltern überzeugen konnte, kein Handy oder Tablet zu kaufen. Und die Begründung war dann eben nicht technikfeindlich zu sein, sondern an der Schule gibt es auch Tablets und sie machen dort Internetrecherchen, sie klären über Cybermobbing auf und wie sich Kinder auch wehren können. Also all diese Themen dürfen ja auch wiederum nicht zu kurz kommen. Achten Sie auch darauf?
Ja, also es ist einfach der kritische Umgang mit diesem Gerät. Das uns täglich begleitet, zu lernen. Und Lernen gehört auch in die Schule und dann auch in die Verantwortung der Eltern natürlich. Was in der Freizeit passiert darüber, da haben wir ja keinen Zugriff und wollen wir auch nicht. Zum Thema Handy, da war noch etwas Wichtiges. In Heilbronn haben wir noch tatsächlich es wird die Komplettausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit Tablets eingeführt, die da... Nee, Werbung sollen wir nicht machen, aber vielleicht ist es doch zu sagen, dass zur Hälfte finanziert von der Stadt Heilbronn und zur anderen Hälfte von der Dieter-Schwarz-Stiftung, sodass jede Schülerin, jeder Schüler in Heilbronn ein Tablet bekommt.
Da sind Sie dann einfach wieder in einer luxuriösen Situation. Ja. Aber es gibt ja auch einen UN-Bericht und nachdem sehen Handynutzung und schlechte schulische Leistungen stehen da in einem Zusammenhang. Können Sie das nachvollziehen?
Man muss schon schauen, was fängt man damit an. Und da können wir jetzt wieder nach Schweden gucken. Als wir da waren, haben wir tatsächlich beobachtet, die Kinder haben nur noch mit Tablets gearbeitet und sie hatten tatsächlich eine recht schwierige Handschrift. Und ich denke schon auch, dass dieses Schreiben und Denken zusammengehört. Ich schreibe auch sehr viel und das tut was mit dem Denken. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht dieses Pendel ausschlagen lassen, nur ins Digitale. Es braucht eine gute Balance. Auch noch Heft, auch noch Buch, aber auch der Umgang mit dem digitalen Medium. Was ich als Problem sehe, ist die exzessive Mediennutzung, die Kinder, vor allem auch Jugendliche aktuell haben, die, wenn sie zu viel Zeit über dem Bildschirm hängen, auch in ihrem Kinderzimmer.
Kurz mal ein paar Zahlen. An den 3820 öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sind 259 Rektorstellen frei. Es gab aber nur 213 Bewerbungen. Dorothea Piontek, also selbst wer Mathe nicht gut aufgepasst hat, weiß, die Rechnung geht nicht auf. Warum haben Sie sich denn für die Schulleitungsstelle entschieden?
Ah, ja, also es war nicht ganz so einfach, aber es musste sein. Ich liebe diese Schule. Ich bin da seit tatsächlich 26 Jahren. Zuerst als Lehrerin, dann als Konrektorin und als mein Schulleiter in den Personalrat gewechselt hat. Da haben wir dann so ein bisschen gewürfelt. Machst du? Nee, machst du. Also wir duzen uns alle an der Schule und es ist wirklich eine so tolle Schule mit flachen Strukturen, so dass ich dachte, naja, wenn dann hier. Ich wollte es machen, weil ich auch verhindern wollte, dass irgendwer kommt, der es vielleicht weniger gut macht.
Jetzt ist es so, es fehlen zum einen so viele Lehrer, dass Quereinsteiger inzwischen gefragt sind. Ist das ein Problem?
Bei uns an der Schule, wir hatten eigentlich zu Schuljahresbeginn eine Lehrerversorgung. Die war okay, so hätte man arbeiten können. Aber es darf natürlich keiner krank werden und keiner schwanger werden. Und nun haben wir wahrscheinlich eine sehr fruchtbare Luft. Es sind einige schwanger geworden. Und das reißt natürlich riesige Versorgungslücken rein. Krankenvertretungen gibt es keine. Die Personaldecke ist überall sehr, sehr dünn. Und wir haben dauernd Stundenplanänderungen drin, Vertretungsunterricht belastet die Kollegen auch, jede Hohlstunde wird belegt. Das ist schon etwas, das sehr erschöpfend ist.
Sie kennen den Satz, der Lehrerberuf muss attraktiver werden. Was macht den Beruf denn attraktiver?
Ich finde den Lehrerberuf attraktiv, ich liebe ihn. Und man muss auch wissen, worauf man sich einlässt, wenn man sich drauf einlässt. Also das ist dann tatsächlich, kauft man sich ein Auto, weiß man steht auch mal im Stau, wird man Lehrer, dann rechnet man natürlich auch mit Herausforderungen, Problemen und auch schwierigen Kindern und schwierigen Eltern. Das muss man wissen. Attraktiv ist er. Ja. Es ist nur, die Herausforderungen sind so, dass er sehr erschöpfend ist. Eben durch sehr große Klassen, durch herausforderndes Schülerverhalten. Wir hatten das mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Und was ich empfehlen würde, wäre viel mehr FSJler an Schulen. Wir hatten aktuell eine, die ist brillant, die wollte Psychologie studieren. Und nach diesem Jahr in der Schule ist sie so überzeugt und ist so angekommen in der Schule. Sie hat ihre Psychologiepläne über den Haufen geworfen und wird jetzt Grundschullehrerin. Und es ist so eine günstige Möglichkeit, Unterstützung für die Schule zu bekommen und dann auch noch Lehrkräfte fürs Studium zu begeistern.
Na, das sind wir ja gleich beim anderen Thema, nämlich auch Praktika. Also an meiner Schule gab es keine Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Ich habe dann viele Ferienjobs gemacht und so in Berufe reingeschnuppert. Aber wie ist die praktische Seite an Ihrer Schule? Gibt es die?
Ja, also das muss schon sein, weil wir wollen unsere Kinder ja auch nach Klasse 10 irgendwohin entlassen. Nicht alle müssen auf das berufliche Gymnasium wechseln. Andere gehen auch in die Ausbildung.
Also, wir haben sowieso zu viele Akademikerinnen und Akademiker. Ja. Also das Handwerk braucht ja wirklich auch guten Nachwuchs.
Es ist ja auch irgendwie, sind wir dem Irrglauben unterlegen, dass jemand nur einen Wert hat, wenn er das Abitur hat. Da müssen wir wieder weg davon kommen. Wir haben eigentlich in jeder Klassenstufe berufliche Anbindungen, zum Beispiel Girls and Boys Day in Klasse 5, Schnupperpraktika in Klasse 7, in Klasse 8 und 9 gehen Kinder in Ausbildungen oder es kommen Ausbildungsbotschafter. Und wenn Kinder Möglichkeit haben, in Betriebe oder auch bei den Eltern oder auch bei Bekannten reinzuschnuppern in ein Berufsfeld, dann genehmigen wir das auch.
Und trotzdem sprechen wir weiterhin vom Lehrermangel, der so dramatisch ist. Ja. Also wenn Sie jetzt sagen, es ist ein toller Beruf, hätten Sie sich auch jetzt unter den gegebenen Herausforderungen wieder für diesen Beruf entschieden?
Ja, immer. Ja, ich bin wirklich Überzeugungstäterin. Ich glaube, wir haben, der Lehrermangel ist ein Punkt, der so herausfordernd macht. Ich glaube, wir haben versäumt, mehr Studienplätze zu schaffen. Und es würde ja wieder, wenn wir Veränderungen im Bildungssystem machen, Klassenteiler senken, würde das ja wieder neue Bedarfe schaffen an Lehrkräften. Wir haben viel zu wenig Versorgung in der Inklusion. Wir haben sehr viele inklusive Kinder, wir sind Gemeinschaftsschule und wir mögen das gerne. Wir sind Fans von Inklusion, aber wir sind so schlecht versorgt. Also das ist nur, Sonderpädagogen sind noch viel rarer gesät.
Was zeichnet denn die Elihäus-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn, wo Sie Schulleiterin sind? Was zeichnet die Schule aus?
Ja, das ist jetzt schwierig mit einem Wort zu sagen. Puh, also ich glaube, es ist tatsächlich das Schulklima. Wir haben ein recht junges, ich bin jetzt schon die Alte natürlich, ja, ein recht junges, dynamisches Kollegium, das sehr gern in die Schule kommt. Das spürt man, wenn man zur Tür reinkommt, man begrüßt sich, es ist so eine freundliche Atmosphäre. Das spüren auch die Kinder. Und auch das Interesse an den Kindern und an ihrem Lernfortschritt. Und es ist auch durchaus humorvoll und auf eine gewisse Art, ist eine gewisse Leichtigkeit dran. Was ich auch, also innerhalb des Schulteams ist es auch so. Wir haben recht flache Strukturen. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt. Mhm. Und im Schulleitungsteam haben wir auch viel Freude an der Arbeit. Und das braucht man auch, weil die Aufgaben so herausfordernd sind. Also.
Ja, dennoch ist sicherlich nicht nur alles immer schön, mhm. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und SWR1-Reporter Jan Arnecke, der hat sich auch mal umgehört.
Ich finde es hier ganz cool, dass wir hier eine Frühstücksmensa haben und dass die immer kostenlos ist.
Dass es zum Beispiel in den Sommermonaten sehr, sehr heiß wird in den Containern und dass sich das alles ewig in die Länge zieht mit dem erweiterten Anbau. Und wir haben ja auch einen riesen Platzmangel an der Schule.
Wenn man gerade Probleme mit etwas hat, helfen die Lehrer, egal in welcher Situation, ein, wieder hochzukommen.
Dass es eine Schule ist, wo die Schüler individuell beim Lernen begleitet werden. Das heißt, es gibt Coaching-Gespräche. Den Schülern wird genau empfohlen, welchen Abschluss sie gerne machen würden.
Also sowohl Lob als auch Kritik. Wie wird denn beispielsweise das kostenlose Frühstück finanziert?
Das ist eine Stiftung von der Uschi Glas. Das kennt man, glaube ich. Das gibt es an ganz, ganz vielen Schulen. Wir sind, ich glaube, seit 15 oder 12 Jahren dabei. Und da sind Seniorinnen im Einsatz, die das Frühstück richten, die Kinder begrüßen. Und es ist eben kostenlos für die Kinder.
Ja, also da profitiert man dann, wenn man die richtige Stiftung und Unterstützung erwischt hat. Riesenplatzmangel war ein Thema an der Schule. Es gibt Container. Im Sommer heißt das, wird extrem heiß, im Winter kalt. Wie frustrierend ist das, im Container zu lehren und zu lernen?
Ja, also die Schüler, die drin sind, die kennen das ja gar nicht also anders. Die Container sind ein Teil unseres Schullebens, aber man würde es sich schon anders wünschen. Wir sind, als wir gestartet sind als Gemeinschaftsschule, hatten wir die Zusage, dass wir einen Erweiterungsbau bekommen, weil es klar war, dass wir von einer Zweizügigkeit zu einer Dreizügigkeit und jetzt sind wir vierzügig in der Sekundarstufe. Das kann man sich ausrechnen, dass der Platz nicht reicht.
Ja, seit 2015 etwa hat sich die Schülerzahl im Grunde verdoppelt.
In der Sekundarstufe, ja. Die Grundstufe ist nahezu gleich, da sind wir zwei- bis dreizügig. Ja, das ist schon eine große Herausforderung, weil auch die Container so weit außerhalb vom Haus liegen. Und da sind schon die Wege sehr weit, bis die Schüler ins Haupthaus kommen. Die finden das vielleicht nicht so schlimm,
wenn gerade Mathe ist. Regen vielleicht dann auch nicht so doll.
Nein, es ist wirklich, das war jetzt ein kleiner Spaß, aber es bleibt Unterrichtszeit auf der Strecke und es ist natürlich für die Schulgemeinschaft schwierig, wenn man vier Klassen außerhalb irgendwo hat. Und jetzt werden nochmal drei neue Schulcontainer gestellt, weil der Platz ja noch gravierender nicht ausreicht.
Seit 9 Jahren warten Sie inzwischen auf den Erweiterungsbau. Warum geht das nicht voran?
Ja, da fragen Sie jetzt die Falsche. Ich wäre dabei.
Ja, aber Sie kriegen wahrscheinlich ein paar Argumente geliefert, warum es nicht vorangeht, oder?
Naja, da sind wahrscheinlich andere Schulen noch dringender. Es gab schon einen gewissen Investitionsstau. Man kann immer nur an zwei Schulen gleichzeitig bauen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach, dass es jetzt bald kommt.
Also bald kommt, frühestens 2031 könnte der Anbau fertig sein. Wie kriegen Sie das Eltern und Schülern vermittelt?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde mich auch noch freuen, wenn es soweit ist, bevor ich in den Ruhestand gehe. Ja, was soll ich sagen? Ich kriege es nicht vermittelt.
Individuelle Begleitung, Coaching-Gespräche, das waren gerade die Stichwörter, die wir gehört haben zum Thema Elli Heus Knapp Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Dorothea Piontek, Sie können uns erklären, wie sieht das denn ganz konkret aus?
Also wer sich mit Gemeinschaftsschule auskennt, der weiß, dass wir auf 3 Niveaustufen unterrichten, grundlegendes, mittleres und erweitertes Niveau. Wir haben auch das Förderniveau, weil wir viele inklusive Kinder haben, also Kinder, die auch mit Lernschwächen bei uns sind. Und um diesen Niveaus gerecht zu werden, das fragen immer alle, wie kann das sein in einer Klasse zur gleichen Zeit, das geht, indem man individualisiert und differenziert. Da dürfen die Kinder immer eine gewisse Zeit im individuellen Lernband an den eigenen Zielen arbeiten. Man muss nur aufpassen, dass man die Individualität in Balance sieht zum kooperativen Lernen. Also die Gemeinschaft muss dann schon auch wieder zusammenkommen, weil das ist ja das Positive auch. Wir haben 3 Niveaustufen oder 4 und die lernen voneinander und miteinander.
Dennoch braucht es da wirklich eine gute Organisation, dass andere nicht auf der Strecke bleiben, ne?
Ja, also es ist schon, wir haben schon auch einige besondere Kinder und ich glaube, es ist nicht nur bei uns an der Schule so, sondern das sind schon auch die gesellschaftlichen Veränderungen, von denen ich gesprochen habe. Also während es vielleicht früher einen Zappelphilipp in der Klasse gab und die Schülerzahlen bei 30 oder so in der Klasse waren, ist es heute schon verändert. Also da haben wir nicht nur einen besonderen Schüler, sondern mehrere. Und wenn die Hälfte der Klasse irgendwie nach eigenen Bedürfnissen strebt und nach der Bedürfnisbefriedigung, dann ist man schon sehr beschäftigt, diesem gerecht zu werden. Deswegen nochmal, also Klassenteiler wäre unbedingt notwendig und multiprofessionelle Teams. Das haben wir zum Glück in Teilen bei uns.
Bedeutet?
Ja, wir haben zum einen in manchen Klassen eine Klassenbegleitung. Das sind, ja, zum Teil ist es von Jugendhilfe finanziert. Wir haben die Schulsozialarbeit an der Schule, wobei da könnten wir einfach viel, viel, viel mehr brauchen. Wir haben psychologische Sprechstunde an der Schule und auch von Stiftungen Förderung wie die AIM, die schicken uns auch Sprachförderkräfte zum Beispiel.
Also da gibt's wirklich viele Gewerke, die da inzwischen zusammenarbeiten. Mhm. Ich will gerade mal die Meinung einer Hörerin vorlesen. Tanja Werner hat uns per Mail ins Studio geschrieben, das ist einer der großen Pluspunkte der Gemeinschaftsschule, die Kommunikation zwischen Schule, Eltern und Kindern, die sehr eng verzahnt ist, sofern Eltern eine Bereitschaft dazu haben. Es gibt viele Möglichkeiten an der Gemeinschaftsschule. Wir haben unseren Sohn in Stuttgart an der Schickhardt-Gemeinschaftsschule, erleben es extrem positiv. Aber ich erlebe so sehr wohl ein Desinteresse der Eltern an dem Schulalltag der Kinder. Zum Beispiel kein Auftauchen an den Elternabenden. Das ist sicherlich schulunabhängig. Hat sie recht?
Ich glaube, das ist sicherlich schulunabhängig. Also ich würde jetzt nicht ein allgemeines Desinteresse unterstellen. Natürlich sind die Elternabende zu Beginn zum Einstieg in eine Klasse, in eine Schule oder Stufe groß. Und nehmen dann, je älter die Kinder werden, etwas ab. Also in 8., 9. Klassen ist es, ja, da ist schon ein bisschen Elternschwund beim Elternabend. Wobei, wenn es auf die Prüfung hingeht, dann haben wir wieder ein paar Eltern mehr.
Warum wäre es denn wichtig, dass sie dauerhaft präsent sind?
Das Elternhaus ist, also wenn wir das mit Hetty sehen, hat ein großes Effektmaß auf den Bildungserfolg und auf die Lernwirkung.
Hetty müssen Sie vielleicht kurz erklären?
Ja, Hetty ist ein Bildungsforscher, der Metastudien zusammengefasst und gedeutet hat. Und da ging es um Lernwirksamkeit. Welche Kriterien sind besonders lernwirksam? Also man kennt dieses Teachers Matter. Und das ist tatsächlich ja etwas, also das ist sehr plakativ gesagt, aber wenn Lehrerinnen und Lehrer ein großes Interesse daran haben, dass die Kinder dazulernen, dann spüren die Kinder das auch.
Ja, wir haben uns gerade zwischendrin unterhalten. Ich habe auch von unserem Lehrer, Herrn Röllecke, im Deutschunterricht erzählt. Also Lehrer prägen ein. Das ist das, was Sie damit sagen wollen.
Ja, das will ich sagen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Schule auszeichnet. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr eng an den Kindern dran und wollen, dass sie dazulernen. Und das spüren auch die Kinder.
Wobei, da gibt es sicherlich einige Schulen im Land. Ich war neulich bei einer Veranstaltung und da war eine Schülerin, die hat ihren Lehrer so gelobt, weil er sich so für die Klasse einbringt. Und die haben gerade ein ganzes Schuljahr zum Thema Demokratie am Gymnasium in Unterrieden in Sindelfingen. Was hat Sie denn zuletzt im Schulalltag so richtig begeistert?
Also es ist immer, wenn wir Gemeinschaftsprojekte haben, dann begeistert es mich auch. Zuletzt war eine Kooperation mit dem Stadttheater Heilbronn. Da hatten wir ein Theaterbewegungsprojekt in der Turnhalle, das sehr aufwendig war in der Vorbereitung. Und das wäre allein mit einer Person nicht zu stemmen gewesen. Da hat schon viel Zusammenarbeit im Kollegium gegeben und das ist etwas, das funktioniert auf Zuruf. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. Und das ist das und dann funktioniert's und hinterher sind irgendwie alle beseelt und glücklich.
Wenn es dann auch wirklich gelingt. Gemeinschaft ist. Also vielen Dank für Ihren Bericht heute Vormittag bei uns. Und dann schöne Ferien wünscht man. Oder haben Sie keine Ferien als Schulleiterin?
Ich habe unterrichtsfreie Zeit.
Ja.
Wir sind eigentlich immer im Dienst und ich gehe hier sehr gern in den Ferien in die Schule, weil dann kann ich meinen Schreibtisch ein bisschen bearbeiten.
Dann danke für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.